Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Unsere Themen. Nach der Tragödie von Duisburg werden schwere Vorwürfe laut gegen Veranstalter und Behörden. Im Korea-Konflikt provozieren die Amerikaner mit Seemanövern und nicht nur sie setzen auf Eskalation. Außerdem, nach dem Tod eines Ausschaffungshäftlings, wie findet die Schweiz zur Partnerschaft mit Nigeria zurück? Brennende Gitarren, Russland erinnert sich an eine raue Oppositionsstimme aus der Sowjetzeit und Radsport, der Spanier Alberto Contador gewinnt die Tour de France. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Georg Auftermauer mit den Nachrichten.
Nach der Massenpanik an der Love Parade in Duisburg wird das Sicherheitskonzept der Veranstalter untersucht. Die Staatsanwaltschaft hat es beschlagnahmt. Klar ist unterdessen, dass die meisten Opfer nicht im Tunnel umgekommen sind, wie anfangs vermutet, sondern beim Zugang zum Festgelände. Alle Toten sind mittlerweile identifiziert. Es sind 11 Frauen und 8 Männer. Die meisten kommen aus Deutschland. Über 300 weitere Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Die Organisatoren teilten mit, dass sie künftig keine Love Parade mehr durchführen werden. Der heftig kritisierte Chef des Ölkonzerns BP, Tony Hayward, wird das Unternehmen offenbar verlassen. Laut dem Radio- und Fernsehsender BBC hat Hayward mit seinem Arbeitgeber über seinen Abgang bei BP verhandelt. Am Montag werde der BP-Verwaltungsrat sich mit Hayward befassen. Hayward war wegen seinem Vorgehen im Zusammenhang mit der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko, vor allem in den USA, scharf kritisiert worden. US-Finanzminister Geithner geht davon aus, dass die amerikanische Wirtschaft allmählich wieder wächst. Innerhalb von 1 bis 2 Jahren gehe es dann wieder deutlich aufwärts, sagt er in einem Fernsehinterview. Eine erneute Rezession hält Geithner für unwahrscheinlich. Vor kurzem hatte Notenbankchef Bernanke sich Sorgen über den Verlauf der Konjunktur gemacht, vor allem wegen der immer noch hohen Arbeitslosigkeit. Bernanke schloss auch weitere geldpolitische Maßnahmen nicht aus. Vor der koreanischen Halbinsel haben die USA und Südkorea mit ihrem angekündigten Militärmanöver begonnen. 8000 Soldaten nehmen daran teil, außerdem 20 Schiffe und U-Boote sowie 200 Flugzeuge. Washington und Seoul bezeichnen die Übung als Warnung an die Adresse Nordkoreas. Nordkorea seinerseits drohte mit dem Einsatz von Atomwaffen. In der letzten Zeit haben sich die Spannungen zwischen Süd- und Nordkorea verschärft. Südkorea wirft dem Norden vor, im März ein südkoreanisches Kriegsschiff versenkt zu haben. Das kommunistische Nordkorea bestreitet dies. Im Zentrum der thailändischen Hauptstadt Bangkok ist bei einer Busstation ein Sprengsatz explodiert. Mindestens 9 Personen seien verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der Sprengsatz sei in einem Abfallkübel explodiert. Die Detonation ereignete sich zeitgleich mit einer Nachwahl ins thailändische Parlament. Diese Nachwahl findet rund 2 Monate nach den schweren Unruhen statt, die das Zentrum von Bangkok während Tagen lahmlegten und fast 90 Todesopfer forderten. In der Schweiz laufen gegen 400.000 Personen Betreibungsverfahren, weil sie ihre Krankenkassenprämien nicht bezahlt haben. Bei 150.000 Personen übernehmen die Krankenkassen deshalb, außer in Notfällen, keine Arztkosten mehr. Das zeigt eine Umfrage des Krankenversicherungsverbandes Santé Suisse. Demnach schulden säumige Versicherte den Kassen 760 Millionen Franken, so viel wie noch nie, wie Santé Suisse einen Bericht der Sonntagszeitung bestätigte. Nach dem Zugunglück im Oberwallis verkehren die Züge der Matterhorn-Gotthardbahn wieder nach Fahrplan. Die Reparaturarbeiten der beschädigten Schienen sind abgeschlossen, wie ein Bahnsprecher sagte. Experten des Bundes suchen nach wie vor nach der Unfallursache. Untersucht werden unter anderem der Fahrtenschreiber, die Gleise und Masten, die Bahnwagen und das Terrain. Am Freitag war ein Zug des Glacier Express zwischen Laax und Viersch verunfallt. Eine Touristin aus Japan starb, 40 Menschen wurden verletzt. Die Information zum reich befrachteten Sportwochenende hat Beat Sprecher.
Wir beginnen mit Rad. Mark Cavendish heißt der Sieger der letzten Etappe der Tour de France. Bereits zum 5. Mal setzte sich der Brite im Massensprint durch. Der Spanier Alberto Contador sicherte sich, wie erwartet, den Gesamtsieg. Fußball. Drei Partien wurden heute in der Super League gespielt. Der FC Zürich gewinnt das Zürcher Derby gegen die Grasshoppers mit 2:0. Der FC St. Gallen bezwingt Bellinzona mit 3:2 und Neuenburg-Samax unterliegt dem Aufsteiger Thun mit 2:3. Formel 1, Ferrari-Doppelsieg auf dem Hockenheimring. Fernando Alonso gewann vor seinem Teamkollegen Felipe Massa. Sebastian Vettel fuhr auf Rang 3. Für die Sauberpiloten gab es keine Punkte, auch nicht für den Westschweizer Sebastian Buemi, der in der ersten Runde ausschied. Der Ironman-Triathlon von Zürich war erneut fest in Schweizer Händen. Bei den Männern setzte sich Ronny Schildknecht zum vierten Mal in Serie durch. Bei den Frauen war Karin Thürig die schnellste. Einen seltenen Erfolg feierte die Mountainbikerin Nathalie Schneider. Sie gewann überraschend das Weltcuprennen in Chambéry und feierte so ihren ersten Sieg. Auch bei den Männern gab es einen Schweizer Erfolg durch Florian Vogel. Den zweiten Turniersieg in ihrer Karriere verpasste die Schweizer Tennisspielerin Timea Baczynski. Im Finale von Bad Gastein unterlag sie deutlich der Deutschen Julia Görges in 2 Sätzen.
Zum Wetter die Prognose. Morgen Vormittag gibt es vor allem in den Alpen noch sonnige Abschnitte. Sonst ist es oft bewölkt und tagsüber kommen einige Regenschauer auf. Gegen Abend gibt es teils kräftige Regengüsse und einzelne Gewitter. Die Temperaturen erreichen nur etwa 18 Grad. Im Süden scheint am Vormittag zeitweise die Sonne. Am Nachmittag gibt es größere Quellwolken und einige gewitterige Regengüsse. Es wird bis 25 Grad warm. Am Dienstag gibt es im Norden noch einige Schauer, aber auch sonnige Abschnitte bei etwa 22 Grad. Im Süden wird es ziemlich sonnig bei 27 Grad.
Betroffenheit und Vorwürfe am Tag nach der Massenpanik von Duisburg. Washington lässt die Washington auslaufen, um Nordkorea zu beeindrucken und ein bisschen auch China. Dann der nigerianische Botschafter und der Chef des Bundesamts für Migration über Auswege aus der Ausschaffungsblockade. Wüstenhub. Die Golfstaaten sehen sich als beste Flugdrehscheibe der Welt und sie könnten recht haben. Und selbst im Tod fuhr er den Mächtigen noch in die Parade. Erinnerungen an den Liedermacher Wladimir Wysotsky hier im Echo der Zeit. Wie schrecklich, wie qualvoll die Enge gewesen sein muss, zeigen Bilder, die inzwischen kursieren. Der überfüllte Bereich beim Zugangstunnel zur Love Parade in Duisburg war viel zu schmal für den Andrang und wurde zur Todesfalle. 19 Raver verloren gestern am späten Nachmittag ihr Leben, mehr als 300 wurden zum Teil schwer verletzt. Inzwischen ist klar, es gab Warnungen, entsprechend schwer die Vorwürfe gegen die Veranstalter und die Stadt Duisburg. Aus Berlin unser Korrespondent Fritz Dinkelmann.
Es war die Hölle, sagte eine Bundespolizistin gegenüber Spiegel Online, die gestern Nachmittag vor dem alten Güterbahnhof mitten in der Menschenmenge der Love Parade war, als sich die Katastrophe anbahnte. Die Beamtin und mehrere ihrer Kollegen berichten, dass das Chaos ausbrach, nachdem die Sicherheitskräfte das Veranstaltungsgelände schließen mussten, weil es total überfüllt war. Die Einsatzleitung der Polizei ging bei der Planung der Techno-Party davon aus, dass sich 500.000 Menschen ins Ruhrgebiet aufmachen. Es kamen aber etwa 1,4 Millionen Raver. Schon unmittelbar vor dem Unglück war die Stimmung im Tunnel, dem einzigen Zugang zum Veranstaltungsgelände, offenbar hochexplosiv, wie Zeugen berichten, weil die Menschen dicht gedrängt weder vorwärts noch rückwärts gehen konnten und immer neue dazustießen, die zum alten Güterbahnhof wollten. Der Weg führte über eine schmale Treppe und dann stürzten plötzlich einige der Techno-Fans in die Tiefe, stürzten auf Menschen im Tunnel, worauf, so die Bundespolizistin, sofort Panik ausbrach bei den bereits aggressiv geladenen Eingekesselten. Als die Rettungskräfte es endlich schafften, in den Tunnel zu kommen, da lagen da zertretene, zerquetschte, erstickte Menschen. Eine Tragödie, zu der Papst Benedikt sagte, das Geschehene erfülle ihn mit tiefer Trauer. Und Kanzlerin Angela Merkel sagte, ich bin entsetzt und traurig angesichts des Leids und des Schmerzes. Doch in diese Töne der Anteilnahme kamen in den letzten Stunden auch verstörende Aussagen von Augenzeugen und Polizisten, die nicht von einer Tragödie sprechen wollen, sondern einer Katastrophe, die vermeidbar gewesen wäre. Aus Kreisen der Duisburger Polizeiführung etwa wurde bekannt, dass ihre Experten unbedingt verhindern wollten, dass es im Tunnel zu einer Nadelöhrsituation kommt. Die Stadtverwaltung aber habe ein Konzept abgelehnt, das deutlich mehr Personal erfordert hätte. Sparen auf Kosten von Leib und Leben der Love Parade-Teilnehmer. Dieser Vorwurf trifft die Organisationen der Love Parade ebenso wie die Stadt Duisburg, deren Bürgermeister Adolf Sauerland sich zwar tief erschüttert äußerte, aber auch betonte, die Organisatoren hätten ein, Zitat, stichhaltiges Sicherheitskonzept ausgearbeitet. Ob dem so ist, werden die eingeleiteten Untersuchungen der Staatsanwaltschaft zeigen. Und die wird sicher auch hören, was die Deutsche Polizeigewerkschaft zur Katastrophe sagt, nämlich, dass es seitens der Polizei massive Vorbehalte gegenüber der Planung gegeben hat, weil das Gelände am alten Hauptbahnhof viel zu klein gewesen sei für die zu erwartende Menschenmenge. Hat die Stadt Duisburg also aus kommerziellen Gründen das Leben von Menschen riskiert? Der noch zu beweisende Vorwurf trifft auch den für das Sicherheitskonzept mitverantwortlichen Duisburger Panikforscher Michael Schreckenberg, der das Konzept immer noch verteidigt und meint, die Katastrophe sei das Werk von Einzelnen.
Große Seemanöver haben begonnen vor der koreanischen Küste mit dem Flugzeugträger George Washington als Flaggschiff, 3 Zerstörern und einem Dutzend weiteren Schiffen und 200 Flugzeugen. 4 Monate sind vergangen seit dem Untergang des südkoreanischen Kriegsschiffs Cheonan. Nun lassen die Vereinigten Staaten diese Armada auslaufen. Mit dabei bei den 4-tägigen Gefechtsübungen sind die verbündeten Südkoreaner. Das kommunistische Nordkorea spricht von Provokation, droht gar mit einem heiligen Krieg, wie es sagt, ja mit dem Einsatz von Atombomben. Warum also fordern die Amerikaner die Nordkoreaner mit den Manövern dermaßen heraus? Ich fragte den Korrespondenten und Koreakenner Martin Fritz in Tokio.
Grundsätzlich muss man sagen, dass Südkorea und die USA jedes Jahr gemeinsame Manöver abhalten und dass der Norden dabei jedes Mal massive Drohungen ausspricht. Also diese lauten Töne sind erstmal nichts Besonderes. Aber diesmal haben Südkorea und die USA den Manövern eine zusätzliche politische Bedeutung verliehen und das ist neu. Die US-Militärführung will nach eigenen Worten mit diesen Manövern ein starkes Signal an den Norden senden, dass Aggressionen in der Region nicht toleriert werden und mit Aggressionen ist der Torpedoschuss im März auf den südkoreanischen Zerstörer Cheonan gemeint. Südkorea hat Nordkorea als Urheber des Angriffs identifiziert, aber Nordkorea behauptet, damit nichts zu tun zu haben.
Gleichzeitig strebt Washington neue Sanktionen gegen Pyongyang an. Was verspricht sich Amerika davon?
Mit dieser Tonverschärfung reagieren die USA in erster Linie auf die schwache Resolution des Weltsicherheitsrates, der den Untergang dieser Cheonan zwar verurteilt hatte, aber ohne den mutmaßlichen Angreifer Nordkorea zu erwähnen. Also offenbar planen die USA oder sind schon dabei, wenn man südkoreanischen Presseberichten glauben will, nordkoreanische Bankkonten im Ausland einzufrieren. Das hat man schon einmal gemacht und das war eine sehr effektive Maßnahme, um Führer Kim Jong-il und seiner regierenden Clique das Herrschen zu erschweren. Mit dieser Extrasanktion sollen dann noch folgen, üben die USA also Solidarität mit ihrem Bündnispartner Südkorea, der durch diesen Weltsicherheitsrat ein bisschen im Regen stehen geblieben ist. Außerdem gibt es in den USA eine wachsende Skepsis gegenüber Nordkorea. Also James Clapper, der designierte oberste US-Geheimdienstchef, hat vor einer gefährlichen neuen Periode mit direkten Angriffen des Nordens auf den Süden gewarnt. Er war ja in den 80er Jahren Geheimdienstchef in Südkorea und er hat diese Woche gesagt, der Untergang der Cheonan erinnere ihn an den Abschuss eines südkoreanischen Flugzeugs 1987 durch Nordkorea und er erwartet eben weitere Angriffe.
Was heißt das alles regionalpolitisch betrachtet? Es gibt einen großen Player auch im Spiel China. Wie werden die reagieren?
Es gibt auch eine zweite Stoßrichtung dieser Manöver. Das hängt damit zusammen, dass die USA sich zunehmend Sorgen machen, dass China zur beherrschenden Seemacht vor seinen pazifischen Küsten wird. Und China hat ja im Weltsicherheitsrat eine scharfe Resolution gegen Nordkorea verhindert, hat aber jetzt die USA davor gewarnt, mit diesem Manöver die Spannung in der Region anzuheizen. Also die Chinesen tun ganz so, als ob die USA die Ursache der Krise sind und nicht ihr Bündnispartner Nordkorea. Das ist ziemlich frech, zeigt das neue Selbstbewusstsein der Chinesen und da wollen die USA so ein bisschen Flagge zeigen. Es geht auch um das südchinesische Meer. Das ist eigentlich internationales Gewässer, wird aber zunehmend von China beansprucht. Und in dieser Woche war Verteidigungsminister Gates in Indonesien und hat dort eine engere militärische Zusammenarbeit vereinbart. Seit Freitag sind Gates und Frau Clinton in Vietnam und sprechen auch mit Vietnam über engere Zusammenarbeit. Also das dient alles dem Ziel, den Einfluss der USA in der Region zu sichern und das chinesische Hegemon Hegemoniestreben zurückzudrängen. So kann man diese Manöver auch verstehen.
Eine amerikanische Dreiecksstrategie, ein Kräftemessen zugleich mit Nordkorea und dem mächtigen China, also das scheint hochgepokert.
Ja, es geht natürlich zunächst in erster Linie um Symbolpolitik. Also beide Seiten, also Nordkorea und auch die USA, zeigen zwar formal die Bereitschaft zur Deeskalation, aber ihre Angebote sind eben immer mit Bedingungen verknüpft. Frau Clinton hat gesagt, Amerika sei offen für Dialog, friedliche Beziehungen und Wirtschaftshilfe, falls Nordkorea unumkehrbar seine Atomwaffen aufgebe. Nordkorea sieht sich aber als Atommacht. Und umgekehrt hat Nordkorea gesagt, ja, Pyongyang will auch zu den Atomgesprächen zurückkehren, falls es mit gleichem Respekt behandelt würde. Und damit ist gemeint, dass man als Atommacht akzeptiert wird.
Die Manöver fallen in eine innenpolitisch heikle Zeit aus Sicht Nordkoreas, in eine Zeit des Übergangs. Ein Sohn von Staatschef Kim Jong-il soll als Nachfolger aufgebaut werden. Wie beeinflusst das die nordkoreanische Position in diesem Streit?
Also die meisten Nordkorea-Beobachter gehen davon aus, dass Machthaber Kim Jong-il eben auch ein Interesse an einer Eskalation hat. Wenn er die Konfrontation mit Südkorea schürt, dann kann er zu Hause in seinem Land ein innenpolitisches Klima der Bedrohung erzeugen, weil er natürlich sagt, guckt mal da vor unserer Küste, da machen jetzt schon wieder Südkorea und die USA ein großes Manöver, wir müssen uns verteidigen, wir müssen alle zusammenrücken. Und in diesem Klima, da soll die Bevölkerung in nationaler Eintracht hinter der Kim-Familie zusammenrücken und das will Kim dafür nutzen, um seinen dritten Sohn Jong-un als seinen späteren Nachfolger offiziell einzuführen.
Beidseitiges Interesse an Eskalation, aber keine ernsthafte Gefahr jetzt, würden Sie zusammenfassend sagen.
Nun, die meisten Nordkorea-Beobachter bleiben immer ziemlich cool, weil in dieser Region immer sehr viel harte Rhetorik benutzt wird, aber am Ende dann doch nicht viel passiert. Aber in der Tat, wenn man sich anschaut, dass Nordkorea tatsächlich vermutlich verantwortlich war für diesen Torpedoschuss auf das südkoreanische Kriegsschiff mit immerhin 46 Toten, der schwerste Zwischenfall seit dem Koreakrieg, dann muss man sich schon fragen, ob nicht Interesse an einer noch größeren Eskalation besteht. Und das war ja auch genau die Sorge, die der designierte US-Geheimdienstchef Klepper ausgedrückt hat.
Sagt Martin Fritz in Tokio. Mehr als 4 Monate sind vergangen seit dem tragischen Tod eines nigerianischen Ausschaffungshäftlings. Die Schweiz kann seither keine Ausschaffungsflüge in das westafrikanische Land mehr durchführen. Nigeria verlangt eine Gegenleistung, bevor es solche Flüge wieder akzeptiert. Die Verhandlungen sind schwierig. Und doch geben sich beide Seiten optimistisch, wie Elmar Plotzer erfahren hat.
Der Tod des nigerianischen Ausschaffungshäftlings im Flughafen Zürich-Kloten bleibt ein sensibler Punkt in den Verhandlungen zwischen der Schweiz und Nigeria. Der Ablauf von solchen Ausschaffungsflügen müsse verbessert werden, sagt Martin Uhomoibi, der nigerianische Botschafter in Bern gegenüber Schweizer Radio DRS.
We've had useful conversations to see how we can move forward, how to
Wir hatten bereits einige nützliche Gespräche, um zu sehen, wie wir vorwärts kommen könnten. Wir müssen sicherstellen, dass sich ein solch tragisches Ereignis nicht wiederholt, so der Botschafter. Die Schweizer Behörden haben erste Konsequenzen aus dem Todesfall gezogen. Bei Ausschaffungsflügen muss jetzt immer ein Arzt dabei sein. Und sie haben den Vorschlag gemacht, dass bei Flügen nach Nigeria künftig immer ein nigerianischer Behördenvertreter dabei sein könnte. Doch eines ist klar, bevor die Ausschaffungsflüge wieder aufgenommen werden, will Nigeria noch weitere Fragen klären. Die nigerianische Regierung schlägt vor, die Schweiz solle eine gewisse Quote zulassen, damit Nigerianer legal in der Schweiz arbeiten können. Die Rede ist von mehreren hundert Arbeitsbewilligungen pro Jahr.
That would be a very constructive way of handling it.
Das wäre ein konstruktiver Weg, um mit dem Migrationsproblem umzugehen, sagt Botschafter Uhomoibi. Und das wäre seiner Meinung nach auch für die Schweiz von Vorteil. Denn so würden möglicherweise weniger Nigerianer als Asylbewerber in die Schweiz einreisen. In einigen europäischen Ländern wie Italien und Spanien gibt es bereits solche Quoten für nigerianische Arbeitsmigranten. Aber Alain Dubois-Raymond, der Direktor des Bundesamtes für Migration, winkt ab. In der Schweiz sei so etwas undenkbar.
Ein ganz einfaches Argument, innenpolitisch in der Schweiz unmöglich, wenn wir uns die jetzige Diskussion anschauen.
Und er denkt dabei an die Debatte über die Ausschaffungsinitiative. Die Schweiz sei momentan kaum bereit, ihre Tore für außereuropäische Arbeitsmigranten zu öffnen. Doch Allard du Bois-Remo macht den Nigerianern ein Gegenangebot. Es soll die Möglichkeit geschaffen werden, dass eine Anzahl Nigerianer jeweils für einige Monate in die Schweiz kommen könnte, um hier zusätzliche Ausbildungen zu absolvieren und beruflich dazuzulernen.
Die Nigerianer haben bereits einen Job in Nigeria. Das sind gute Leute, die sich profiliert haben in Nigeria. Die würden in die Schweiz kommen für eine Zusatzausbildung und dann auch entsprechend zu ihrem Job in Nigeria zurückkehren.
Diese Idee gefällt auch Martin Uhomoibi, dem nigerianischen Botschafter in der Schweiz. Denn die Landsleute, die nach einer beruflichen Weiterbildung nach Nigeria zurückkehrten, würden auch neues Know-how in ihre Heimat bringen.
Nigeria is a country that needs genuine partnership and genuine cooperation.
Nigeria suche eine echte Partnerschaft und Zusammenarbeit. Und von so einem Schritt könnten beide Seiten profitieren. Das Bundesamt für Migration strebt eine sogenannte Migrationspartnerschaft mit Nigeria an. Darin sollen die verschiedenen Maßnahmen festgeschrieben werden. Die Regelung der Ausschaffungsflüge, die beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen oder auch eine bessere Integration der nigerianischen Diaspora in der Schweiz. Ähnliche Migrationspartnerschaften hat die Schweiz bereits mit Bosnien und Kosovo abgeschlossen. Papier ist aber geduldig, in der Praxis geschehe wenig, räumt Du Bois-Remo ein. Im Fall Nigerias müssten die migrationspolitischen Maßnahmen aber wirklich umgesetzt werden. Andernfalls wird Nigeria nämlich kaum bereit sein, wieder Ausschaffungsflüge zu akzeptieren.
Wenn heute die weltgrößte Luftfahrtmesse im britischen Farnborough zu Ende geht, dann bleiben nicht technische Neuerungen und kühne neue Projekte in Erinnerung, sondern die Tatsache, dass nach 2 Flautejahren wieder kräftig Passagierflugzeuge gekauft werden. Allerdings, längst nicht alle Fluggesellschaften bauen ihre Kapazitäten aus. Es sind primär die Airlines in den arabischen Golfstaaten, die expandieren. Kurzfristiger Boom oder nachhaltige Entwicklung? Fredrik Steiger hat nachgefragt.
Die traditionsreichen Fluggesellschaften aus Europa und den USA halten sich zurück. Viele verknappen die Kapazitäten, um höhere Preise durchzusetzen. Die besten Kunden der Flugzeughersteller sind neuerdings Airlines aus Asien, allen voran jene aus dem Nahen Osten. Die Nase vorn hat zurzeit Emirates aus Dubai. 90 Exemplare des A380, des größten Verkehrsflugzeugs der Welt, hat deren Chef Tim Clark bestellt. Mehr als jeder andere Airline-Chef.
By buying 90 of them is not going to be a problem to fill at all. If there is a problem, it's because we just don't get them soon enough. We're having to.
Seine Fluggesellschaft werde die Plätze problemlos füllen. Das Problem sei eher, dass Airbus die Maschinen nicht rasch genug liefere. Emirates ist nicht der einzige ambitionierte Akteur am Golf. Auch die staatliche Etihad Airways aus Abu Dhabi, Qatar Air, Air Arabia aus dem Emirat Sharjah, Bahrain Air und Jazeera Air aus Kuwait setzen voll auf Expansion. Der Schweizer Peter Baumgartner, Kommerzchef bei Etihad, meint stolz:
Wir sind die am schnellsten wachsende Airline in der Geschichte der zivilen Luftfahrt. Wir sind gerade mal 6 Jahre alt und haben vor 2 Jahren weitere 205 Flieger bestellt.
Und das trotz Weltwirtschaftskrise. Außerdem sei der finanzielle Rückhalt durch das ölreiche Emirat Abu Dhabi äußerst solide. Begrenzt ist jedoch die einheimische Kundschaft. Die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Kuwait und Bahrain zählen zusammen weniger Einwohner als die Niederlande. Also setzen deren rapide wachsenden Fluggesellschaften auf Umsteigeverkehr. Bisher höchst erfolgreich. Ihr Hauptvorteil, so Etihad-Manager Baumgartner, die Geografie.
Wenn man auf die Landkarte schaut und man würde die Welt nicht kennen, wo würde man mit dem Finger hindeuten, eine natürliche Luftbrücke zu schlagen? Man würde mit dem Finger diesen Flecken Erde zeigen. Wir fliegen heute aus Abu Dhabi mit der modernsten Flugzeugtechnologie nonstop zu jedem Platz auf dieser Erde.
Via Abu Dhabi, Dubai oder Doha gelangt man mit maximal einmal Umsteigen von jedem Ort der Welt zu jedem anderen. Doch nicht nur das haben die Fluggesellschaften am Golf ihren europäischen und amerikanischen Konkurrenten voraus. Sie sind junge Akteure und können ihr Geschäftsmodell von Grund auf neu gestalten. Wenn sie Flugplätze designen, Streckennetze oder Flotten planen, brauchen sie keine Rücksicht zu nehmen auf gewachsene Strukturen. Und während noch die kleinste Flughafenerweiterung in Europa Bürgerbewegungen auf den Plan ruft, konnte der neue Al Maktoum International Airport in Dubai einfach in die Wüste geklotzt werden. 120 Millionen Passagiere kann er jährlich abfertigen. Doppelt so viel wie London Heathrow, 6-mal so viel wie Zürich-Kloten. Außerdem operieren die Fluggesellschaften am Golf günstiger. Die Einkommenssteuern und Sozialabgaben für das vorwiegend im Ausland rekrutierte Personal sind niedrig. Das senkt die Lohnkosten. Attraktiv sind auch Landegebühren und Treibstoffpreise. All das spricht dafür, dass das Fluggeschäft in der Golfregion nicht bloß einen kurzen Boom erlebt. Peter Baumgartner:
Im Moment ist der Kuchen groß genug, um alle unsere Pläne in den nächsten 10, 15 Jahren aufrechtzuerhalten.
Die Luftfahrtbranche tue gut daran, ihre neuen Kunden im Nahen Osten zu pflegen, sagt auch Professor Giacomo Luciani von der Denkfabrik Golf Institute in Dubai.
They are the biggest buyers of Airbuses. Without the airlines of the Gulf, Airbus would have a serious problem.
Ohne Emirates und Co. sähe die Zukunft für Airbus, aber auch für Boeing nicht so rosig aus. Das Geschäft in Farnborough diese Woche wäre weitaus schlechter gelaufen.
Er traf wie kein anderer den Nerv seiner Epoche, der Sänger und Schauspieler Wladimir Wysotsky. Obwohl kein Dissident, wurde er zum Symbol der Freiheit in der Enge der späten Sowjetzeit. Er sang auch von Dingen, die es offiziell in der Sowjetunion gar nicht gab. Prostitution, Verbrechen, Antisemitismus etwa. Seine verbotenen Lieder kursierten millionenfach im ganzen Land. Sein Begräbnis wurde zur Massendemonstration, sein Grab zur Pilgerstätte. Heute vor 30 Jahren ist Wladimir Wysotsky gestorben. ARD-Korrespondentin Christina Nagel blickt zurück.
Er gilt als der größte russische Liedermacher des 20. Jahrhunderts, Wladimir Wysotsky. Ein begnadeter Dichter, Sänger und Schauspieler, ein Störenfried aus Sicht der Sowjetführung. Einer, der sich den Mund nicht verbieten ließ und selbst mit seinem Tod den Mächtigen noch in die Parade fuhr. Moskau wollte sich in diesen Tagen von seiner besten Seite zeigen. Die Welt sollte staunen angesichts der perfekten Organisation der Olympischen Spiele, erinnert sich Alexei.
Während der Spiele waren die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Miliz und KGB führten sogenannte Säuberungen in Moskau durch. Obdachlose, Prostituierte und andere zweifelhafte Personen wurden aus der Stadt vertrieben. Den Bürgern wurde von den sogenannten kompetenten Behörden empfohlen, auf die Datscha oder in den Urlaub zu fahren.
Um den schönen Schein zu wahren, versuchten die Behörden auch, den Tod Wysotskis zu verheimlichen. Die Nachricht aber verbreitete sich ebenso schnell wie zu Lebzeiten seine verbotenen Lieder. Vor dem Theater an der Taganka versammelte sich eine riesige Menschenmenge, um Wysotsky Respekt zu zollen. Ein letzter Applaus für einen Künstler, der sich traute, Tabus zu brechen. Der Geheimdienst versuchte einzugreifen. Ein Schwarz-Weiß-Porträt Wysotskis sollte abgebaut und weggeschafft werden. Doch die Menge, das zeigen eindrucksvolle Bilder einer Dokumentation, ließ es nicht zu.
Die Menschen wurden unruhig und riefen im Sprechchor: Schande, Schande, Porträt, Porträt. Kurz darauf, wieder nach einem Befehl, wurde das Porträt wieder zurückgehängt.
Wysotskis Begräbnis wurde zu einer der größten nicht offiziellen Massendemonstrationen der späten Sowjetzeit. 40.000 Menschen gaben dem Liedermacher mit der rauen, wütenden Stimme die letzte Ehre. Tagelang hielten sie Totenwache. Wysotskis Tod änderte etwas, glaubt der polnische Schauspieler und Freund der Familie Daniel Obrichski. Er durfte aus politischen Gründen erst Wochen später für 24 Stunden nach Moskau reisen und mit Wysotskis Frau Marina Vladi das Grab besuchen.
Der Mond schien, es war spät am Abend. Ich fragte Marina, was das für ein Feuer sei auf dem Friedhof. Sie antwortete: Du wirst gleich sehen, was da brennt. Wir kamen näher und ich sah, dass es Gitarren waren. Ein junger Mann kam mit einer Gitarre, zerbrach sie und warf sie ins Feuer.
Gesten für einen Mann, der Generationen prägte, dessen verbotene Lieder die Menschen heimlich vervielfältigten und auf Kassetten in Umlauf brachten.
Wysotsky galt als Symbol der Freiheit in einem unfreien Land. Man sagte von ihm, er sei der Nerv der Epoche, das Gewissen.
Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber und für die Nachrichten Susanne Schmucke, am Mikrofon Philipp Scholkmann.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.